Der Jakobuswecker, das ist ja nochmal ein interessantes Wort, was wir uns da ausgedacht haben, was wir ausgeheckt haben. Wir wollen uns in den nächsten Wochen mit dem Jakobusbrief beschäftigen. Und in einer Einleitung habe ich gelesen, der Jakobusbrief will Christen aufrütteln, deren Glauben zu erlahmen droht. So kamen wir auf diesen Begriff. Der Jakobusbrief will also Christen wach machen. Weil Christen ja manchmal auch in der Gefahr stecken, dass sie einpennen. Also ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, aber der Wecker ist nicht mein Lieblingsgerät zu Hause. Und ehrlich gesagt muss meine Frau mich morgens mal wach kriegen. Das ist genauso wie früher, als meine Eltern mich wach kriegen mussten. Und mein Sohn ist genauso. Ich glaube, das ist irgendwie ein Gen oder so. Ich bin ja froh, dass es da Leute gibt, die es hinkriegen. Beim Jakobus, da geht es also um eine Person, die jetzt dezidiert nicht einer von den Jüngern ist. Manchmal denkt man das leicht, weil der Name kommt ja auch vor bei den Zwölfen. Aber Jakobus war der Bruder von Jesus. Der hat sich später bekehrt und ist nachher der Leiter der Gemeinde in Jerusalem geworden, also einer der Säulen in Jerusalem. Und Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, beschreibt, dass er später auch hingerichtet worden ist. Und also wie gesagt, wir müssen wissen, also hier kommt jemand aus dem Judentum heraus, hat sich zu Jesus bekehrt, zu seinem Bruder, und ist Säule der Kirche geworden. Und er schreibt einen Brief, weil die Christen er möchte Christen wach machen. Es gab falsch verstandene Haltungen unter den Christen, die zum Teil von Paulus herkamen. Da hatten einige Leute Paulus nicht richtig verstanden und haben gedacht, wir brauchen ja nichts mehr tun. Alles Gnade, das reicht. In der jetzigen Zeit hat Dietrich Bonhoeffer mal gesagt, also jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, aber er hat gesagt, das ist eine billige Gnade. Wo die Gnade einfach nur dafür da ist, dass ich so bleiben kann, wie ich bin, ist es eine falsch verstandene Gnade. Und wir wollen versuchen, als Kirche, als Gemeinde, eines unserer Ziele ist, Jüngerschaft leben. Das bedeutet also, uns immer wieder darauf zu berufen, was bedeutet es, Jünger Jesu zu sein und verwandelt zu werden in sein Ebenbild. Das ist das große Ziel. Also wenn wir hier gemeinsam unterwegs sind, haben wir ein großes Ziel, alle zu werden wie Jesus. Und da muss man manchmal mal ein bisschen rütteln und schütteln und wach machen. Das kennt hoffentlich jeder. Und das ist einfach der Grund, warum wir hier uns diesem Buch zuwenden wollen. Es soll nicht anklagend geschehen, auf keinen Fall, sondern es soll aufrüttelnd passieren in den nächsten Wochen. Weil Glaube ohne Werke ist tot, heißt es da so schön. Glaube, das ist eigentlich gar kein Glaube im christlichen Sinne. Und damit hatte Martin Luther unter anderem ein Problem. Er wollte am liebsten den Jakobusbrief aus der Bibel rausnehmen, hat ihn deswegen ganz ans Ende gestellt, weil er in seiner geschichtlichen Situation und in seiner theologischen Situation das gar nicht so richtig auf die Kette bekommen hat, welche Bedeutung denn dieser komische Jakobusbrief haben sollte, der nicht einmal Christum treibet, was er sagt. Nicht einmal Christum treibet der Jakobusbrief, also geht es nicht um Tod und Auferstehung von Jesus, sondern es geht eher um das praktische Handeln. Und deswegen hat Luther ein großes Problem mit diesem Brief gehabt. Aber es geht einfach darum, dass der Glaube im Alltag Auswirkungen hat. Ich habe mal dieses Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Das soll eine Autobahn sein. Das kann man einigermaßen erkennen. Rechts und links sind ganz, ganz wichtige Planken, Leitplanken installiert worden. Auf der rechten und der linken Seite. Ich finde, dieses Bild hilft mir, um das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift zu verstehen. Auf der einen Seite ist Paulus, der die jüdische Heilserwartung quasi konfrontiert, wo man sagt, nur durch das Halten von Gesetzen wirst du gerecht. Also er ist gegen die Gesetzlichkeit auf der einen Seite. Das ist die eine Planke, wo Paulus seinen Flock einschlägt und sagt, das bitte nicht mehr. Ihr werdet nicht gerecht durch das Halten von Gesetzen. Indem ihr irgendetwas richtig macht, könnt ihr bei Gott keine Lorbeeren verdienen. Jakobus steht auf der anderen Seite und er sagt, dass er, oder ich würde das so sagen, er ist gegen ein missverstandenes Evangelium, das sich nur auf den Glauben reduziert und wo die Werke, das Handeln aus Liebe heraus gar keinen Raum mehr hat. Beides, also man könnte auch sagen, die Gesetzlosigkeit, wo man machen kann, was man will, der Herr hat mich sowieso lieb. Ja, der Herr hat dich sowieso lieb, aber er ist nicht mit allem einverstanden, was du vielleicht machst. Und deswegen wollen wir uns mit diesen Extrempositionen beschäftigen, die so alt sind wie die Kirche selbst. Heute wollen wir uns einen Text anschauen, und das möchte ich mal tun unter der Überschrift Hellwach. Ich habe da mal ein sehr cooles Bild rausgesucht. Ich dachte mir, wenn ich wach bin, dann habe ich so jemand, der riesige Augen hat, eine Tasse Kaffee in der Hand. Und darum soll es gehen. Jakobus drückt aus, dass es Prüfungssituationen gibt, wo es ideal ist, wenn man hellwach ist. Ich weiß nicht, wenn du eine Prüfung hast, zum Beispiel Abitur oder eine Führerscheinprüfung und da einschläfst, das macht keinen guten Eindruck, würde ich mal sagen. Dann ist es sinnvoll, wenn du hellwach bist. Ich habe also vor, mit euch gleich einen Text über Prüfungen und so weiter euch anzuschauen, ganz am Anfang im Jakobusbrief. Und ich habe ehrlich gesagt keine Freude an Prüfungen. Darum geht's gleich in dem Text. Es soll Freude in Prüfungen geben. Und ich habe nie mich auf eine Prüfung gefreut. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber vom Abitur, den Abend von meiner ersten Abiturprüfung, habe ich gedacht, ich mache morgen krank. Ich gehe morgen nicht hin. Und das Gleiche habe ich gefühlt auch von meiner Abschlussprüfung meiner Bank und von meiner mündlichen Prüfung im Theologiestudium. Ich habe immer gedacht, ich kneife morgen, ich kriege das nicht hin. Ich hatte Bauchschmerzen, die ganze Nacht nicht geschlafen, wollte weglaufen. Und es ist ja so, dass es dann auch körperliche Phänomene gibt, dass man schwitzige Hände bekommt, Druck auf der Brust, man muss permanent auf Toilette und hat Verdauungsprobleme. Also das ist so das, was ich mit Prüfungen verbinde. Und das geht vielen so. Warum muss ich das jetzt gerade durchhalten? Das ist immer eine Frage der Perspektive. Wir wohnen ja hier, oder unsere Kirche ist relativ in der Nähe vom TÜV. Und immer wenn ich da von der Autobahn runterfahre, sehe ich da ganz oft so Leute, die bald eine Führerscheinprüfung haben. Da sitzen Leute, die so ich muss ja an der roten Ampel halten und ich gucke immer rüber und ich denke, kaputt. Was da Leute für Übungen machen, das ist unfassbar. Mit den Händen, wie schnell man die Daumen drehen kann und wie schnell man da hin und her laufen kann. Aber jeder, der eine Führerscheinprüfung mal machen muss, weiß, wie aufgeregt man da sein kann. Unfassbar. Und warum eigentlich? Es ist einfach der einfache Fakt, wir haben Angst davor, vor den Folgen einer nicht bestandenen Prüfung. Das könnte ja berufliche und soziale Nachteile haben. Man könnte sich blamieren. Man könnte sich schämen danach. Man hat Angst, als Versager dazustehen vor seinen Eltern, vor seinen Lehrern, vor seinen Mitschülern. Und eigentlich ist das eine erlernte Angst, die man von Bezugspersonen mitbekommen hat. Dass man es vielleicht immer nicht recht machen konnte. Oder dass man das Gefühl hat danach, nur wenn man es richtig gemacht hat, dann ist man geliebt und wertvoll. Und Jakobus will uns als Christen ermutigen, wie ich finde, eine neue Perspektive zu bekommen auf so eine Prüfungssituation, die mit dem Glauben zu tun hat. Prüfungszeiten verstanden als Zwischenzeiten. Also das ist eine Übergangszeit, also kurz bevor man den Führerschein hat. Man hat ihn noch nicht ganz, aber wenn man ihn dann geschafft hat, dann gehört man zu der großen Spezies der Autofahrer. Oder kurz vor der Abiturprüfung, danach, wenn ich das endlich geschafft habe, dann machen wir den Korken auf. Aber noch habe ich es nicht. Es geht also um diese Zwischenzeit. Ich habe das Ziel noch nicht ganz erreicht, aber der Termin drückt immer näher. Der Druck steigt immer mehr. Aber dann, wenn ich es geschafft habe, dann werde ich feiern. Aber so weit bin ich noch nicht. Jakobus spricht über diese Zwischenzeit. Es ist eine Zeit, in der du keine Angst haben musst, sagt Jakobus, weil Gott mit dir in dieser Lücke ist. Die Lücke ist normal, aber Gott ist mit dir in dieser Lücke. Und es geht einfach darum, diese Situation neu zu bedenken, eine neue Perspektive darauf zu entwickeln, weil gerade damals, in der Zeit des Jakobus, hat die Gemeinde unglaubliche Verfolgungssituationen erlebt. Das fing an, auch ging danach auch weiter, dass es eben nicht so war, du kommst zum Glauben an Jesus, dann ist alles toll, alles schöner, alles besser, deine Frau sieht hübscher aus, dein Konto wird immer voller und ist sowieso jeder gesund, für den du betest. Und nein, die Kirche musste Widerstand erleiden. Sie ist in Verfolgungssituationen hineingekommen. Da waren Prüfungssituationen und Jakobus wollte diese Christen ermutigen. Lass uns anschauen, den Text aus Jakobus 1, die Verse 2 bis 12. Ich habe einige Verse rausgelassen, werde ich gleich nochmal kurz sagen. Jakobus 1, da geht's los, Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, ihr habt allen Grund zur Freude, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, bewirkt das Standhaftigkeit. Diese Standhaftigkeit aber soll euch zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten und er wird sie erhalten. Denn Gott teilt seine Gaben an alle aus, ohne Vorbehalte oder Vorwürfe. Der Bittende muss aber ganz auf Gott vertrauen und darf nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die der Wind hin und her treibt. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, vom Herrn etwas zu bekommen. Er ist schwankend und unbeständig in allem, was er unternimmt. Jetzt habe ich einige Verse ausgelassen, Verse 9 bis 11, das kommt in einer späteren Predigt nochmal das Thema ran. Wir sehen jetzt Vers 12. Glückselig ist derjenige, der standhaft bleibt, wenn er auf die Probe gestellt wird. Denn weil er sich bewährt hat, wird Gott ihm den Siegeskranz verleihen. Dieser Siegeskranz ist das ewige Leben, das Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Warum soll ich mir das eigentlich antun? Da passiert mir einfach etwas von außen. Da besteht auch die Gefahr, dass ich es nicht hinkriege. Es ist keine schöne Situation, aber Jakobus sagt, habt lauter Freude. Und das steht auch im Griechischen ganz am Satzanfang, deswegen wird das ganz stark betont. Habt lauter Freude. Und dann denkt man sich, wenn man diesen ersten Satz sagt, ja cool, weil was ist ein gutes, man braucht ja einen Grund für die Freude. Weil wir würden ja, bei uns würde das ja mal anders laufen. Wir würden ja sagen, freue dich, wenn es dir gut geht. Freue dich, wenn du die Prüfung geschafft hast, dann. Freue dich, wenn du im Lotto gewonnen hast. Oder freue dich, wenn du wieder gesund bist. Freude ist eine logische Konsequenz einer guten Erfahrung. Aber nicht, freue dich, wenn es dir gerade nicht gut geht. Freue dich, wenn du verfolgt wirst. Freue dich, wenn du Gegenwind bekommst. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber Jakobus tut das. Da ist Versuchung. Da ist Peirasmos, das griechische Wort. Darum geht es hier ganz substanziell in diesen Versen. Das kann ganz viel bedeuten. Das kann Test bedeuten, Prüfung bedeuten. Das kann Anreiz zur Provokation bedeuten. Das kann Versuchung und Anfechtung bedeuten. Und da heißt es ja auch mancherlei Anfechtung, heißt es da im Lutherdeutsch. Das bedeutet bunt. Das heißt also nicht nur, wenn du in der Schule verfolgt wirst, weil du irgendwie den Namen Jesus da irgendwie bekannt gemacht hast. Das bedeutet, sondern es kann alles Mögliche an Widerstand sein. Wir Christen haben keine Versprechung, in Lummerland zu leben, wo alles nur toll ist. Und deswegen sind diese Verse aus meiner Sicht so ermutigend. Jakobus öffnet uns nämlich eine neue Dimension. Der Druck und der Stress und der Widerstand machen menschlich gesehen gar keinen Sinn. Da wäre es vielleicht besser zu sagen, okay, ich ziehe mich zurück und lass doch andere Leute das durchziehen. Aber Jakobus will uns eine neue Perspektive eröffnen. Es kommt immer darauf an, aus welcher Dimension heraus man das Ganze beleuchtet. Da hat mir Viktor Frankl geholfen mit seiner Dimensionalontologie, heißt ein schwieriges Wort, aber zu schauen, in welcher Dimension macht das Ganze Sinn. Ich habe das mal hier aufgezeichnet. Ein und dasselbe Ding, zum Beispiel ein Glas, was in diesem Bild deutlich wird, in verschiedenen Dimensionen hineinprojiziert, die niedriger ist als die eigene, ergibt ein widersprüchliches Bild. Wenn ich also aus der Dimension von Höhe, Breite und Tiefe nur in die zweite Dimension hineingehe, dann machen diese Bilder keinen Sinn. Dann kann man nicht sagen, dass der Kreis diesem Rechteck entspricht. Dafür brauchen wir die Dimension der Tiefe. Deswegen brauchen wir diese dritte Dimension. Oder ein anderes Bild. Verschiedene Dinge heraus, wenn die in die niedrigere Dimension hineinprojiziert werden, ergeben ein mehrdeutiges Ergebnis. Man kann nicht mehr genau sagen, in der zweiten Dimension, ist das jetzt eine Kugel, ist es ein Zylinder oder ein Kegel? Genau. Vielen Dank an die Mathelehrer. Und dieses Denken hat mir geholfen, und Viktor Frankl benutzt das auch, dieses Denken, dass es eine Dimension gibt, die unsere Dimension übersteigt, wo die Dinge dann vielleicht doch einen Sinn machen. Die Dimension des Sinns oder die Dimension des Glaubens oder wie auch immer du das nennen willst, ich sage das natürlich als Christ, die Dimension des Glaubens, das Göttliche. Das, was meine Dimension, in der ich empfangen bin oder in der ich begrenzt bin, ist ja nicht nur negativ, sondern auch ein Segen, dass ich nicht alles verstehe, was um mich herum passiert. Darum geht es, was diese Dimension, wie Jakobus uns öffnen. Das Beispiel, zum Beispiel ein Affe, der schmerzhafte Injektionen bekommt, versteht nicht, warum soll er für diese blöden Versuche herhalten und diese Schmerzen ertragen. Aus seiner Umwelt heraus ist er nicht imstande, die Überlegungen der Menschen zu folgen, die mit ihm ein Experiment machen. Denn die menschliche Welt, eine Welt des Sinns, eine Welt der Werte, die sind einem Tier gar nicht zugänglich. Und das ist meines Erachtens ein Ding, was Jakobus uns hier vor Augen führt. Diese Freude macht menschlich gesehen vielleicht keinen Sinn. Aber wenn du in die Dimension Gottes hineingehst, wenn du eine Perspektive drüber gehst und ich habe diesen Menschen kennengelernt, sagt Jakobus, ist mein Bruder gewesen. Er ist am Kreuz gestorben, ich nehme das mal weg. Er ist aus dieser Dimension herausgekommen, in meine Dimension hineingekommen und hat mich mit hineingenommen in dieses Geheimnis. Dann macht das Sinn. Dann macht es Sinn, dass ich Widerstände durchhalte. Weil ich weiß, Gott gibt mir die Kraft dazu. Und ich bekomme Standhaftigkeit. Mein Glauben wird fester. Dann macht es Sinn. Dann brauche ich nicht davor weglaufen. Dazu will Jakobus uns ermutigen. Diese Perspektive, das Armsegli hier und jetzt zu überschreiten und nicht so die Frage als Christ auch, Hilfe, ich habe einen Widerstand, Hilfe, ich habe eine Prüfung, bin ich jetzt schlecht, habe ich was falsch gemacht? Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Wenn ich nur in dieser Dimension bin und das Göttliche rausnehme, dann stelle ich mir manchmal die Frage, warum tue ich mir das an? Warum lasse ich es nicht einfach gleich? Aber dann wieder diese Dimension rüberzugehen und sagen, hey, da ist doch einer aus der Dimension drüber heruntergekommen in meine Dimension. Er hat in einer Wiege gelegen, damit ich nicht mal Angst vor ihm haben muss. Hat er sich in eine kleine Krippe hineingelegt, damit sogar die Hirten von dem Feld herkommen konnten und sich ihn anschauen konnten. Und die haben angefangen, Gott zu preisen. Das macht alles eigentlich gar keinen Sinn, Mensch. Ich sehe, da liegt ein Baby in der Krippe. Aber da haben sie vorher eine Botschaft gehört, dass dieses Baby in der Krippe einen Sinn macht. Und dass man dafür sich öffnen muss für die Dimension Gottes, dass man sein Herz öffnen muss für die Wirklichkeit Gottes. Und dann macht das Ganze einen Sinn. Jakobus nimmt hier Worte von Jesus mit hinein in das Denken, das steht dahinter gewissermaßen aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Hier ist genau wieder das Gleiche. Seid fröhlich und jubelt, wenn sie euch verfolgen. Nicht, wenn du gerade dein Abi bestanden hast. Dann darfst du dich auffreuen. Aber dieses Seligsein meint Jesus dafür nicht. Es macht eigentlich menschlich gesehen gar keinen Sinn. Schau dir die verfolgte Christenheit an. Wie sie hingeschlachtet werden, wie sie in die Gefängnisse kommen. Das macht menschlich gesehen gar keinen Sinn. Da kann man nur verzweifeln und sagen, das muss aufhören. Ja, das muss auch aufhören. Aber in der Dimension Gottes sind das die Helden unseres Christentums in der jetzigen Zeit. Die für ihren Glauben aufstehen und sagen, ich verleugne Jesus nicht und ich sterbe lieber. Macht menschlich gesehen gar keinen Sinn. Aber in der Dimension Gottes sind das die Helden aus meiner Perspektive. Und wenn ich diese göttliche Dimension einnehme, dann macht das Sinn, wollte ich damit sagen. Dieser Begriff Anfechtung, Parasmus, ist sehr ambivalent. Einerseits kann es eine harte, aber wohlgemeinte förderliche Belastung, also eine Erprobung meinen. Also das heißt, das kann auch von Gott kommen. Und auf der anderen Seite kann es eine böswillige Verleihung zum Fall sein, also einen satanischen Ursprung haben. Aber die Gemeinsamkeit besteht darin, dass man unglaublich unter Druck gerät und dass die Gefahr besteht, dass man zerbricht oder dass man scheitert. Und als Christen schauen wir innerlich immer auf den einen, auf Jesus Christus, der das auch erlebt hat. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste hineingeführt. Und dort erlebt er nach seiner Taufe, ihr lieben Täuflinge, nach seiner Taufe wird Jesus in die Wüste hineingeführt und erlebt diese Situation, wo er versucht wird. Und es ist häufig dieses Schema in einer bei solchen Versuchungen, dass erst ein Gedanke da ist. Es wird ein Gedanke gesät. Sollte Gott gesagt haben, ganz am Anfang der Geschichte ist das schon da. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ein klitzekleiner Gedanke wird gesät. So fängt es häufig an. Und du fängst an, in deinen Gedanken nachzudenken. Was soll ich jetzt machen? Ist das nicht doch richtig? Sollte ich da wirklich Gott gehorchen? Wir werden hineingezogen in die menschliche Dimension, in die rein menschliche Dimension. Jesus hat Hunger, die erste Versuchung. Jesus hat 40 Tage gefastet, hat Hunger. Geh hin, sag zu diesem Stein, dass er Brot wird. Nur auf das Hier und Jetzt. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Weil er diesen Gedanken widerstanden hat, gesagt, das werde ich nicht tun. Natürlich habe ich Hunger. Und rein menschlich gesehen macht es schon Sinn, jetzt etwas zu essen. Aber dem Satan dabei aus den Leim zu gehen, macht keinen Sinn aus der göttlichen Dimension. Und das Ziel ist immer dann, dass diese Versuchung uns von Gott wegbringt. Dass es uns in die Verzweiflung hineintreibt. Dass wir den Willen Gottes nicht mehr tun. Ein wunderbares Beispiel ist Psalm 73, der so beginnt. Ich aber wäre fast zu Fall gekommen, beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren, denn ich habe die stolzen Menschen beneidet. Als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging, sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Da sagt jemand, ich hätte fast meinen Stand verloren, weil ich mich auf die stolzen und die überheblichen Menschen konzentriert habe und gesagt habe, denen geht's so gut. Warum tue ich das hier? Warum lebe ich als frommer, rechtschaffender Mensch? Diese Frage, diese Verengung auf diese Dimension, denen geht es einfach nur gut. Wie soll ich mich dann entscheiden, wenn man dann hineinspringt in den Vers 13? War es denn völlig umsonst, dass ich mein Herz reinhielt und kein Unrecht beging? Merkt ihr diesen Zweifel? Ey, denen geht's gut. Ich habe auf mein Herz geachtet. Ich habe Gottes Willen getan. Und mir geht's schlecht. Und denen geht's gut. Irgendwas stimmt dir doch nicht. Menschlich gesehen macht das null Sinn. Und dann geht's weiter in Vers 16. Deshalb versuchte ich zu begreifen, warum es den Gottlosen so gut geht. Aber es war mir schwer. Bis ich eines Tages in Gottes Heiligtum kam und darüber nachdachte, wie ihr Leben endet. Und dann geht's weiter. In Vers 25, wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Da ist jemand, der hat sich innerlich wieder festgemacht. Er sagt, ich bin innerlich ins Heiligtum gegangen und ich habe auf ihr Ende geschaut und ich habe diese Dimension verlassen, nur das rein Menschliche. Und ich habe gesehen, das Ende der Gottlosen ist schlecht. Und ich kann besser hier krank sein und ich kann besser hier nichts haben, aber ich habe Gott. Wenn ich Gott habe, habe ich alles. Das macht sonst gar keinen Sinn für einen Menschen, der reich und schön und hübsch und was wie ich alles ist. Der mag sich denken, ach, ich brauche Gott nicht. Und dieser Mensch sagt, schau auf das Ende. Und es ist kein Wort Gottes gegen Schönheit, gegen Besitz oder versteht mich nicht falsch. Es geht um diese innere Haltung. Hier ist ein Mensch, der in Zweifeln gerät, der sein Herz reingehalten hat und wo die Versuchung bei ihm vor der Tür klopft und sagt, willst du das nicht auch haben? Du musst nur deinem Gott nicht mehr die Treue halten. Kannst du alles kriegen. Das ist das Wesen von Versuchung, wo es um das Herz geht und um die Treue des Herzens geht. Das heißt, Jakobus ermutigt uns, wenn wir uns diese Dinge bewusst machen, dann wird uns das standhaft machen. Wenn wir an Gott festhalten, wird unsere Glaubensmuskeln werden wachsen. Wir werden standhaft sein im Glauben. Er sagt in Vers 12 sogar, glückselig, wer standhaft bleibt. Also diese Bewährung bewirkt eine Belohnung im Himmel bei Gott. Jakobus will uns nicht einfach nur gefühlsmäßig trösten durch diese schwere Zeit hindurch, sondern er will uns eine Wahrheit entgegensetzen und sagt, das ist der Grund, warum du ermutigt durch diese Zeit hindurchgehen kannst. Dass du standhaft bleiben kannst, weil am Ende wartet die Krone des Lebens. Ein Symbol des Lebens, ein Symbol der Freude in der damaligen Zeit auch. Kränze, die man dann hinter den Ohren hatte, diese Siegerkränze, bei Asterix und Obelix kommt das vor, da habe ich spontan dran denken müssen, weil Cäsar, der da mit seinem Strauch hinterm Ohr hervorläuft, Lorbeerkranz, genau, das Wort fehlte mir gerade. Aber das ist das, was Bild hier, da geht es darum, dass wer das geschafft hat, wer da durchgegangen ist, dass er von Gott Würde und Ehre bekommt und die Anerkennung Gottes bekommt, darauf kommt es an. Und jetzt magst du dir die Frage stellen, ja, wie soll ich das denn schaffen in meinen Prüfungen, in meinen Anfechtungen, in meinen schweren Situationen? Gut, dass du gefragt hast. In Versen 5 bis 8 sagt Jakobus wunderbar, es kommt nicht darauf an, dass du ganz toll bist, ganz intelligent bist, ganz kräftig bist, sondern er sagt, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann geh zu Gott, bitte ihn doch. Weisheit bedeutet, den Willen Gottes zu erkennen, den man eben braucht in so einer Prüfungssituation, den man braucht in so einer schwierigen Situation. Und die ist nicht überall immer genau die gleiche. Jesus hat weise geantwortet in der Prüfungssituation. Er hat gesagt, ich werde dir nicht auf den Leim gehen, Satan. Hat er anders gesagt, habe ich gerade schon zitiert, wie er es gesagt hat. Aber er hat Weisheit gehabt, wie er widerstehen kann. Gott, heißt es dann dort in diesem Abschnitt, Gott, der allen rückhaltslos gibt und nichts schilt. Das geht also, da wird ein Bild von Gott gezeichnet, der nicht sagt, hey, wieso hast du das jetzt nicht hingekriegt? Sondern hier wird dieses Bild gezeichnet von einem guten Vater, der sagt, du, mein liebes Kind, steckst in einer schwierigen Situation und ich will dir gerne Weisheit geben und ich werde nicht dich bestrafen. Dieses wunderbare Bild, was aus Lukas 15 da mit aufschwingt oder im Hintergrund ist, von einem Vater, der einen mit offenen Armen willkommen hält. Willkommen heißt, genau. Dieses Bild kommt hier zum Tragen. Gott, der will und Gott, der kann. Jakobus ermutigt uns hier gewissermaßen, geh ins Gebet, geh in die Gegenwart Gottes, wenn du in schwierigen Situationen bist und bitte Gott um Weisheit in der Prüfungssituation. Darauf kommt es an. Und es kommt nicht darauf an, dass du dich nur auf deinen Verstand verlassen kannst und wenn du nicht so viel hast, komplexer haben musst, sondern dein Vater im Himmel, der kann und er will. Und in welche Haltung sollen wir kommen? Wir sollen kommen in diese Haltung des Glaubens. Nicht mit gespaltener Seele, wie es dort so schön heißt, Vers 8. Nicht, ja, Gott könnte, aber vielleicht verlasse ich mich doch lieber noch auf etwas anderes. Jakobus sagt, wie eine Meereswoge ist gleich dieser Mensch. Ich bin mit meinem Vater mal auf einer Windjammer gewesen, eine Woche lang. Wir sind nur durch den Ärmelkanal gefallen, aber mir ist zwischendurch echt schlecht geworden. Weil auf den Meereswogen mit so einem Schiff unterwegs zu sein, und der Horizont sich permanent also das ist nicht so einfach. Es ist ein krasses Bild. Ein Mensch, der zwei Seelen in seiner Brust hat, wenn es um Glauben an Gott geht, soll nicht erwarten, dass er von Gott etwas bekommt, sagt Jakobus hier ganz deutlich. Hier geht es um diese eine Herzenshaltung, sagen Gott, mein Vater im Himmel, ich komme zu dir und bitte von dir Weisheit in dieser Prüfungssituation. Und darauf zu vertrauen, dass er gerne gibt. Und dass Gott derjenige ist, der er sagt, der er ist. Und sich darauf zu verlassen. Gerd Meyer sagte so schön, eins allerdings ist notwendig, dass man sich an Gott allein und nicht noch an andere Mächte klammert. Das also soll der erste Glockenschlag aus dem Jakobuswecker sein. Gewissermaßen, hey, Christen können in schwierige Situationen hineinkommen, und seid dann hellwach. Gott ist mit euch in dieser Situation drin und er will uns Weisheit geben, um da durchzukommen. Prüfungen gehören zum Leben dazu. Wir brauchen keine Angst vor dem Versagen zu haben und dürfen uns an denjenigen wenden, der alle Weisheit hat und sogar die Weisheit ist. Das normale Gefühl bei Prüfungen ist ja, dass man Angst hat und Jakobus sagt, nein, habt keine Angst, sondern freut euch. Das ist gut, wenn du da diese innere Freude hast und die kannst du deshalb haben, weil du auf Gott ausgerichtet bist. Wach auf, du musst keine Angst vor diesen Prüfungen haben. Gott ist mit dir in dieser Situation. Mich persönlich hat eine Person ganz besonders beeindruckt und das ist etwas, was ich euch zum Abschluss noch mitgeben möchte. Ich habe in meinem Urlaub jetzt in diesem Sommer einige Texte über die Weiße Rose gelesen. Das ist eine Widerstandsgruppe im Dritten Reich gewesen, wo die Anführer dieser Gruppe in München hingerichtet worden sind. Sophie Scholl und Hans, junge Menschen. Und die haben Flugblätter an der LMU in München verteilt und sind von der Gestapo verhaftet worden. Und ein Name, der da immer wieder auch in Verbindung gebracht wird, ist Christoph Probst, einer der Leiter der Weißen Rose. Und aus seinem Abschiedsbrief am Tag seiner Hinrichtung an seine Mutter, das habe ich mir durchgelesen, das hat mich ganz tief berührt. Und als ich heute über diesen Aspekt von Freude nachgedacht habe, in einer unfassbaren Situation, wurde ich daran wieder erinnert. Christoph Probst schreibt am 22. Februar 1943, eine Stunde vor seiner Hinrichtung: Liebes Mütterchen, ich danke dir, dass du mir das Leben gegeben hast. Wenn ich es recht überblicke, so war es ein einziger Weg zu Gott. Da ich ihn aber nicht weitergehen konnte, springe ich über das letzte Stück hinweg. Mein einziger Kummer ist, dass ich euch Schmerzen bereitet habe. Trauert nicht zu sehr um mich. Das würde mir in der Ewigkeit Schmerzen bereiten. Aber jetzt bin ich ja im Himmel und kann euch dort einen herrlichen Empfang bereiten. Eben erfahre ich, dass ich nur noch eine Stunde habe. Ich werde jetzt die heilige Taufe und die heilige Kommunion empfangen. Wenn ich keinen Brief mehr schreiben kann, grüße alle lieb von mir. Sag ihnen, dass mein Sterben leicht und freudig war. Das hat mich beeindruckt. Sag ihnen, dass mein Sterben leicht und freudig war. Hier ist ein Mensch, der auf den letzten Meter seines Lebens diesen Aspekt, diese Dimension Gottes schon sieht und er sagt, Mutter, ich werde dir einen wunderbaren Empfang bereiten. Weil er diese Perspektive hatte. Ich kann jetzt freudig sterben, weil ich weiß, wo ich hingehe. Für mich ist das, der Tod ist für mich die größte Hürde im Leben. Wenn ich an meinen eigenen Tod denke, immer wenn ich am Grab eines Menschen stehe, denke ich an meinen eigenen Tod. Das ist die größte Prüfung im Leben, die wir Menschen haben können. Und wenn Gott uns dann Kraft geben kann, wie kann er uns hier im Leben, in jeder Prüfung nicht auch Kraft geben? Dazu will uns, glaube ich, Jakobus ermutigen, unser Christsein in schweren Situationen zu leben, da durchzugehen und standhaft zu werden in unserem Vertrauen in Jesus. Lasst uns zusammen aufstehen.